Yeah, I'm just going to Alles gut, hat so sollen sein. Ja, mein Blick geht zur Uhr und da haben wir schon kurz nach 7:30. Ich darf Sie, darf euch alle recht herzlich hier bei uns im Gemeindesaal begrüßen. Einmal diejenigen, die tatsächlich körperlich anwesend sind und aber auch diejenigen, die uns jetzt virtuell zugeschaltet sind über das Internet, über das Telefon. Schön, dass Sie euch Zeit genommen habt, dass wir heute Abend den dritten Vortrag in dieser Reihe hören dürfen, Glaube und Wissenschaft. Heute Abend geht es um was ganz Spannendes, um Israel. Und überschrieben ist der Abend mit dem Untertitel Die Botschaft Gottes an den Planeten Erde. Schön, dass du da bist, Albrecht, dass du wiederum Zeit gefunden hast und uns mitnehmen möchtest, wie du als Wissenschaftler uns da hineinführst in dieses wunderbare Geheimnis des Volkes Israel, was du daraus zu sagen hast aus wissenschaftlicher Sicht. Ich wünsche jetzt schon gottesreichen Segen für diesen Vortrag. Richtiger Pastor, der kann es ja nicht lassen, wenn er ein Mikrofon in der Hand hat, auch der Gemeinde ein kleines Wort mitzugeben. Das soll so sein, das wird heute Abend auch nicht anders sein. Keine Angst, wird nicht lange werden, aber das Wort, das ich für euch und Sie rausgesucht habe, ist ein Wort aus dem Wochenpsalm, der Psalm 84. Da heißt es im letzten Vers, und das passt gut zum Thema, Herr Zebaoth, wohl dem Menschen, der sich auf dich verlässt. Herr Zebaoth, wohl dem Menschen, der sich auf dich verlässt. Und der Psalmist, ein Mann aus dem Volke Israels, hat diese Erfahrung gemacht, dass es ihm und dass es seinem Volk immer dann gut gegangen ist, wenn sich das Volk eben und wenn er sich auf den allmächtigen Gott verlassen hat, wenn er sich wirklich gegründet hat auf den Herrn Zebaoth, den Herrn der Herrscher, was dieses Wort heißt. Und das ist die Erfahrung, die dieser Mann im Alten Bund vor über 2.500 Jahren machen durfte. Aber es ist nicht nur die Erfahrung dieses Mannes, der den Wochenpsalm geschrieben hat, sondern es ist auch die Erfahrung, die wir immer wieder machen dürfen, dass es uns dann gut geht, dass dann Dinge gelingen in unserem Leben, wenn wir uns verlassen auf den allmächtigen Gott, den Vater, den Sohn und den Heiligen Geist. Und deshalb möchte ich Ihnen dieses Wort einfach zurufen, bei all dem, was ihr sonst noch mitnehmen dürft und könnt hoffentlich heute Abend aus dem Vortrag, aber der Gott, von dem Israel kommt, von dem Israel abhängig ist, an dem Israel dient, dieser Gott ist auch unser Gott und der Mensch, der sich auf diesen Gott verlässt, dem wird es letztlich gut gehen. Und deshalb noch einmal vor euch dieses Wort, Herr Zebaoth, wohl dem Menschen, der sich auf dich verlässt. Ich möchte noch kurz für uns beten. Herr, lieber Heiland, dafür wollen wir dir von Herzen Dank sagen, dass das die Wahrheit unseres Lebens ist, dass wenn wir uns auf dich verlassen, dass es uns dann gut geht. Lob, Ehre und Preis dir dafür. Danke, Herr, dass wir uns heute Abend hier in deinem Haus versammeln dürfen. Danke, dass wir zugeschaltet sein dürfen über das Internet, über das Telefon. Wir wollen dich bitten, dass du jetzt zu uns sprichst, dass du uns begegnest. Wenn wir uns ja deinem Volk annähern wollen und schauen wollen, was du für Botschaften für diesen deinen Planeten bereithältst, so segne du diesen Abend an unserem Glauben, Herr. Amen. Albrecht, dir einen gesegneten Vortrag.
Herzlichen Dank. Ich möchte euch ganz gerne, ganz herzlich begrüßen. Ich freue mich, dass wieder so viele da sind. Und ich mache wieder eine kleine Einleitung für diejenigen, die heute zum ersten Mal da sind, obwohl es für die anderen vielleicht allmählich langweilig wird. Also mein Name ist Albrecht Kellner. Ich bin verheiratet mit einer wunderbaren Frau, die allerdings gerade Erkältung hat und deswegen das Haus hütet und habe zwei Söhne. Ich bin in Namibia geboren und aufgewachsen. Nach dem Abitur ging es nach Göttingen zum Studium der Physik, weil ich wissen wollte, was die Welt im Innersten zusammenhält. Wurde enttäuscht, ich habe es nicht gelernt. Dann ging es weiter nach dem Diplom nach Kalifornien an die Universität von San Diego mit einem Stipendium. Und dort wurde die Frage nach dem Sinn des Lebens, die mich schon die ganze Zeit beschäftigte, so intensiv, dass ich mein Stipendium zurückgegeben habe, die Universität verlassen habe und gesagt habe, wenn ich den Sinn des Lebens nicht kenne, dann brauche ich auch nicht wie ein Weltmeister zu studieren. Und das Ergebnis war, dass ich zu meiner ganz großen Verblüffung völlig unerwartet dann auf einen Christen stieß, der mich zum lebendigen Gott führte, zu Jesus Christus. Das ist für mich heute noch immer wieder eine gewaltige Erinnerung, wenn ich daran denke. Und dann ging es zurück nach Deutschland zur Promotion. Anschließend ging es in den Beruf. Wie ich letztes Mal auch sagte, ich darf das fast gar nicht mehr sagen, ich ging in die Kernenergieindustrie, aber dort in die Sicherheitsanalyse, also ich habe nichts Böses gemacht. Und dann machte ich mir anschließend einen Jugendtraum wahr, ich ging zur Raumfahrt hier nach Bremen. Früher war die Firma bekannt, vielen vielleicht von euch noch unter dem Namen Erno. Dann hat sie sehr oft den Namen gewechselt. Zu meiner Zeit hieß sie meistens Astrium Space Transportation. Wir waren zuständig und sind zuständig für die bemannte Raumfahrt in Europa. Zum Beispiel ist dieses Columbus-Modul, das europäische Modul an der Internationalen Raumstation, das kommt von uns. Ich selber war lange Zeit zuständig für die Avionik, also für Rechner an Bord von Raumfahrzeugen. So ist der Rechner, der die Lage der Internationalen Raumstation regelt, sodass es immer schön ausgerichtet ist zur Sonne. Und der auch das Lebenserhaltungssystem der Astronauten regelt und steuert. Der kommt tatsächlich aus Bremen, aus meiner Schmiede, funktioniert wunderbar. Da sind wir ganz stolz drauf. Aber nun genug der Selbstbeweihräucherung. Das wollte ich vielleicht noch sagen. Nach meinem Ausscheiden, also normal Ruhestand, war ich noch 3 Jahre etwa vollzeitig als Berater tätig für die Firma. Und dann ging ein zweiter Traum in Erfüllung. Ich ging zur IVCG, ich werde gleich sagen, was das ist, und bin dort in der Geschäftsführung zuständig für Mission und Evangelisation. Und das ist auch ein Fulltime-Job, der mir richtig Spaß macht. So viel zu meiner Wenigkeit. Nun ganz kurz zum Kontext dieses Abends. Einmal möchte ich einen Vortrag halten, der hoffentlich uns allen Spaß macht und interessiert und für uns eine Bereicherung sein könnte. Zum anderen möchte ich Ihnen einen typischen Vortrag der IVCG vorstellen. Die IVCG, das ist die Abkürzung für Internationale Vereinigung christlicher Geschäftsleute und Führungskräfte. Was ist das? Diese Vereinigung besteht aus Gruppen von Führungskräften im Wesentlichen in etwa 80 Städten in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Und den Leuten ist allen eines gemeinsam. Sie haben irgendwann in ihrem Leben entdeckt, zu ihrem großen Erstaunen, wie ich eben auch, dass das Christsein etwas anderes ist als das, was man sich so landläufig darunter vorstellt. Sondern dass man hier eben, und viele von Ihnen wissen das natürlich, die Antwort auf die fundamentale Frage des Menschen an das Leben bekommt. Nämlich die Frage nach dem Sinn des Lebens. Und Sie können sich vorstellen, so war es bei mir eben auch damals in San Diego in Kalifornien, wenn man das plötzlich erfährt und vor allen Dingen, wenn es also praktisch von 0 auf 100 geht, wenn man keine Vorbildung hat oder so, dann ist das doch so ein Erlebnis, dass man sagt, das muss man weitersagen, das kann man nicht für sich behalten. Und das machen wir in Form von solchen Vorträgen, wie Sie heute eben ein exemplarisch hören. Vielleicht noch ganz kurz, wir sind komplett überkonfessionell, wir sind auch kein Verein, wir werben keine Mitglieder, wir haben nur Mitarbeiter und das Ganze besteht seit etwa 60 Jahren. Wenn Sie mehr wissen wollen, einfach IVCG googeln im Internet und dann kommen Sie auf die Homepage und da ist die ganze Information zu lesen. Im Übrigen legen hinten auch Flyer aus, die Sie gerne mit nach Hause nehmen können. Ja, vielleicht nochmal zu der Idee dieser Vorträge. Die finden meistens in so einem angenehmen Ambiente statt. Zum Beispiel jetzt am Sonntagabend haben wir einen Vortrag im Parkhotel. Anschließend mit Fingerfood, wo man sich so ein bisschen unterhalten kann. Und die Idee ist eben, glaubensfernen Menschen die Kernaussagen des Evangeliums nahezubringen. Diese Kernaussagen kennt ja kaum einer mehr. Und das versuchen wir eben auf diese Weise zu machen, indem wir zunächst mit einem Fachvortrag einleiten und dann übergehen zu den Kernaussagen des Evangeliums. Und viele, die sonst nie in die Kirche gehen würden, die kommen dann. Und es passiert immer wieder, und das ist unsere Zielsetzung, dass die Leute so interessiert werden daran, dass sie dann sagen, das wusste ich gar nicht. Da möchte ich mehr von wissen. Und dann bieten wir Gespräche im kleinen Kreis an, wo wir dann tatsächlich solche Leute, die dann sich öffnen, zur Erfahrung des Christseins führen. Und im Anschluss daran geht es dann weiter. Dann begleiten wir sie eine Zeit lang in das Leben eines Christen hinein. Etwa 1 bis 2 Jahre dauert das meistens, bis sie dann in eine Gemeinde ihrer Wahl gehen. Wir sind selber keine Gemeinde, wir behalten die nicht, sondern wir führen Menschen den Gemeinden zu. Und deswegen in diesem Kontext jetzt eine Bitte an Sie. Helfen Sie uns, in diesem missionarischen Prozess mitzumachen, auf eine ganz einfache Weise, indem Sie einfach Einladungen zu diesen Veranstaltungen entgegennehmen und sie weiterreichen an glaubensferne Bekannte, wo sie sagen, also der müsste das mal hören oder der müsste da mal hingehen, vielleicht hilft ihm das. Ne? Das heißt, und natürlich bei Interesse auch selber kommen. Das heißt, wir haben hinten ausgelegt solche Zettel, ich hatte das letztes Mal auch schon erläutert, wenn Sie sich einreihen wollen in diesen missionarischen Prozess, und wie gesagt, das ist wirklich eine ganz einfache Angelegenheit, tragen Sie sich einfach mit Ihrer Adresse ein und lassen Sie den Zettel liegen. Wir sammeln den dann ein, dann schicken wir Ihnen in Zukunft diese Einladung zu. Und Sie können gerne sagen, also wenn Sie die Einladung sehen, es taucht hier nichts ab in den Papierkorb, oder Sie sagen, das muss unbedingt der und der hören, oder Sie sagen, da muss ich ja selber hin. Und das Beste ist, Sie nehmen an der linken und an der rechten Hand jeweils einen glaubensfernen Menschen mit. Das ist die Zielsetzung, die wir haben. Und wir erleben Wunder. Überall in ganz Deutschland, Österreich und der Schweiz, es passiert nicht, sagen wir mal, in einem breiten Strom von Menschen, die in das Reich Gottes gehen, was ich gerne hätte, aber es sind immer wieder und immer wieder und immer wieder kommen Menschen zu dieser Erfahrung direkt mit großem Erstaunen und das ist immer ein wunderbares Erlebnis. Vielleicht noch eine kleine Besonderheit. Sie sehen hier unten 2 Kästen, Young Professionals und Best Ager, mit der Bitte, da das entsprechende anzukreuzen. Was hat es damit auf sich? Wir haben festgestellt, es gibt 2 Gruppen eigentlich von Gästen. Die einen sind noch gerade im Aufbau, die sind noch auf der Karriereleiter, die Kinder sind noch in der Schule oder gerade in der Ausbildung. Und die haben ganz bestimmte Themen, die sie gerne miteinander besprechen. Und wir hätten es gerne, wenn die Gäste kommen zu uns, zum Beispiel ins Parkhotel, dass sie sagen, oh, das ist ja einer, mit dem ich mich unterhalten kann. Und dann gibt es solche, das sind die Best Ager, das eben waren die Young Professionals, dann gibt es die Best Ager, die haben ihr Schäfchen schon im Trocknen. Die Kinder sind schon verheiratet und die Karriere ist auch, hat einen guten Level erreicht oder wie auch immer, man ist zufrieden. Dann tragen sich unter Best Ager ein. Die haben ganz andere Themen untereinander. Wir haben also diese 2 Arten von Vorträgen oder Vortragsveranstaltungen. Die einen finden für die Best Ager mehr so im Parkhotel statt und für die Young Professionals zum Beispiel im kleineren, lockeren Kreis, zum Beispiel hier im Lighthouse. Ganz kurz noch zum Schluss die Vorträge, die wir in 2016 in diesem Jahr haben. Gerade jetzt am nächsten Sonntag, kommenden Sonntag im Parkhotel, Professor Mann, ein sehr eloquenter Mann, brillanter Redner, der spricht über ein hochaktuelles Thema, nämlich unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung auf der Basis christlicher Werte. Ist das ein Auslaufmodell? Ist nicht uninteressant, so ein Thema. Dann so zwei andere, die überspringe ich jetzt mal aus Zeitgründen, vielleicht den letzten im November, das ist im Steigenberger Hotel, da haben wir einen Professor Seubert, der spricht darüber, warum ich als Philosoph Christ bin. Das ist auch so ein Thema, was ich gerne habe, warum ich als Physiker Christ bin. Ja, das sind so typische Vorträge, meistens also recht gute und prominente Referenten, die allein schon Kraft ihrer Wassersuppe, hätte ich fast gesagt, Kraft ihres Namens, also dann Leute auch ziehen. Das ist so die Idee, wir sind ja Menschenfischer und dann benutzen wir eben auch das entsprechende Beet. Ja. So viel hierzu, nun zum Thema Israel. Heißt ursprünglich und die Botschaft Gottes an den Planeten Erde. Aber ich habe das so ein bisschen abgewandelt in die Botschaft Gottes an den Planeten Erde, weil das mir fast der bessere Ausdruck ist. Sie werden gleich sehen, warum. Nun ist es so, dass diese Vorträge ja für Glaubensferne gedacht sind. Das heißt, sie marschieren immer in Richtung Darstellung des Evangeliums in einer Sprache, die Glaubensferne akzeptieren können. Das heißt, sie werden jetzt, das ist schon der dritte Vortrag dieser Art, auch unter einem anderen Titel zwar, aber sie werden immer eine gewisse Konvergenz in diese Richtung sehen. Das heißt, eine gewisse Wiederholung werden sie entdecken, wenn sie jetzt schon mehrfach da gewesen sind. Aber keine Angst, es ist immer eine andere Nuance, eine andere Blickrichtung. Und im Grunde genommen, wenn man das Evangelium erzählen will, da muss man schon ein bisschen zurückgehen. Also man muss erläutern, was eigentlich mit der Menschheit los ist, damit so ein Rettungsplan Gottes nötig ist. Das heißt, man muss schon so ein bisschen in Richtung Adam und Eva zurückgehen. Und ich gehe gerne immer noch weiter zurück, nämlich ganz an den Anfang. Und zwar aus dem Grunde, um auch mal deutlich zu machen, wie rätselhaft eigentlich das Dasein ist. Und wie sehr es nötig ist, dass man sich darüber Gedanken macht, was das Leben eigentlich ist. Ich beginne also ganz am Anfang. Das Wunder der Schöpfung. Das Wunder der Schöpfung ist heute deutlicher denn jemals zu erkennen, und zwar dank eines Menschen aus dem Volke Israel, Albert Einstein. Aufgrund seiner allgemeinen Relativitätstheorie wissen wir, wie das Weltall entstanden ist. Und zwar erstaunlicherweise in Übereinstimmung mit der Bibel, mit dem Wort Gottes, das ebenfalls aus diesem Volk kommt. Vielleicht kein Zufall. Und die spezielle Relativitätstheorie, die hat er uns auch geschenkt. Und seitdem wissen wir, wie Sterne und Planeten entstanden sind. Das heißt also, was da eigentlich dieses unermessliche Weltall bevölkert. Beginnen wir mit der Entstehung des Weltalls, die Erschaffung des Universums. Die Bibel sagt, am Anfang schuf Gott das Weltall und die Erde aus dem Nichts. Diese Aussage aus dem Nichts können Sie zum Beispiel im sogenannten Hebräerbrief Kapitel 11, Vers 3 nachlesen. Diese Aussage, das hatte ich auch das letzte Mal schon thematisiert, wurde bis auf Einstein von der Naturwissenschaft belächelt. Man hatte, für die Naturwissenschaft war es völlig unmöglich, dass das Weltall einen Anfang hat. Man hatte immer die Vorstellung, das existierte schon seit ewigen Zeiten. Mittlerweile weiß man es besser. Nicht? Einstein hatte zur Folge oder seine allgemeine Relativitätstheorie, dass man auf den Urknall kam, der durch seine Arbeit theoretisch ganz klar identifiziert ist und durch astronomische Messungen bestens bestätigt. Das ist ein kleiner Hinweis, wenn man so will, darauf, dass die Bibel möglicherweise sehr, sehr zuverlässig ist, auch was diese kleinen naturwissenschaftlichen Randbemerkungen der Bibel betrifft. Dann die Erschaffung der Sterne. Ebenfalls durch Einstein wissen wir, wie Sterne und Planeten entstanden sind. Im Moment des Urknalls entstand zunächst Wasserstoff, und zwar in unvorstellbaren Mengen. Und zwei Kräfte wirkten auf diesen Wasserstoff ein. Die Gravitation, die klumpte das Ganze zusammen und durch die Zentrifugalkraft und den Drehimpulserhaltungssatz, aber mehr Physik werde ich jetzt nicht bringen, fing das Ganze an zu rotieren und bildete so eine sogenannte Akkretionsscheibe, wie wir sie hier sehen, in der Mitte mit Protosternen oder mit einem Protostern, also einem Vorläufer des Sterns, und umkreist von Protoplaneten, also Bröckchen, die später dann zu Planeten wurden. Und diese Protosterne kontrahierten jetzt immer mehr Wasserstoff durch ihre Gravitation. Das Ganze wurde immer größer, die Gravitationskraft stärkte sich dadurch immer mehr und dementsprechend wurde immer mehr Wasserstoff angezogen. Das Ganze wurde immer dichter, immer heißer, immer dichter und immer heißer, bis es schließlich zur Zündung einer Atombombe kam. Gott sprach, es werde Licht. Sterne sind ununterbrochen explodierende Atombomben. Und ich hatte es letztes Mal erläutert, was da passiert, ist ungeheuerlich. So eine Atombombe, so eine kosmische Atombombe, die zerstrahlt etwa 5 Millionen Tonnen Wasserstoff in reine Energie, nach der speziellen Relativitätstheorie von Einstein, der ja besagt, dass man Materie in reine Energie umwandeln kann. 5 Millionen Tonnen Wasserstoff werden zerstrahlt in reine Energie und das entspricht, das ist äquivalent der Explosion von etwa 600 Trillionen Tonnen Dynamit. Und das passiert in jeder Sekunde. Das sind Giganten. Und von diesen Giganten, hier haben wir mal so eine andere Nahaufnahme, die sind also ziemlich dynamisch. Hier werden zum Beispiel wird dieses Oberflächenplasma durch magnetische Kräfte hunderttausende Kilometer ins Weltall gerissen und wieder runtergerissen werden. Von diesen Giganten gibt es etwa 100 Milliarden, kunstvoll angeordnet in einer Galaxie, die dann wunderbar aussieht. Und seit wir das Hubble Space Telescope haben, dieses Fernrohr, was im Weltall ist und die Erde umkreist, können wir ungehindert von Staub und Licht und so weiter tief ins Weltall reingucken und sehen dann solche wunderbaren Gebilde. Besteht aus 100 Milliarden solcher Atombomben, die ununterbrochen jede in der Größenordnung 500 bis 1000 Trillionen Tonnen Dynamit-Äquivalent explodieren in jeder Sekunde. Und von diesen Galaxien gibt es weitere 100 Milliarden, etwa 100 bis 200, so genau weiß man es nicht mehr. Das heißt, das Weltall ist übersät mit Atombomben unvorstellbaren Ausmaßes. Und unter diesen Trilliarden Atombomben gibt es jetzt eine, die ist ganz in unserer Nähe, ne? Nur 150 Millionen Kilometer entfernt. Ne? Ein wunderbares Gebilde. Jeden Morgen beim Jogging, wenn die Sonne aufgeht, freue ich mich daran. Und diese Atombombe, damals in ihren Anfangsstadien, wurde sie umkreist von Protoplaneten und Asteroiden. Das sieht dann etwa so aus. Und von diesen Protoplaneten, da gibt es einen, von dem die Bibel sagt, zunächst war er wüst und leer, war er chaotisch. Das ist eine Aussage, die von der Naturwissenschaft bis vor etwa 100 Jahren als völlig unmöglich dargestellt wurde. Man hatte immer geglaubt, die Erde sieht genauso aus wie heute, mehr oder weniger. Ein bisschen weniger Vegetation, vielleicht ein bisschen weniger Tiere, aber niemals so wie hier. Heute weiß man es besser. Heute weiß es auch die Naturwissenschaft, was die Bibel vor etwa 4000 Jahren schon konstatierte. Das Buch ist zuverlässig, das kann man wirklich sagen. Und dann ging es weiter. Dieser Protoplanet, der entwickelte sich in 6 Entwicklungsstufen. Auch das, dass da Entwicklungsstufen waren, das konnte man nicht glauben bis vor etwa 100 Jahren. Heute weiß man es. Und ich möchte die jetzt nicht im Einzelnen thematisieren, ich hatte es letztes Mal vorgeführt, vielleicht nur ganz kurz. Erstes Stadium, es wird hell. Zweites Stadium, Trennung Ozean und Wolken. Drittes Stadium, Land entstand, erschien aus dem Wasser durch tektonische und vulkanische Prozesse. Flora begann sich auszubreiten, die Gestirne wurden sichtbar und dann entstand Leben. Und zwar erst im Meer und dann die Vögel und dann die Tiere und dann die Krone. Ein Wunder, der Mensch. Auf so einem ganz kleinen Planeten da, weit in einem weiten Weltall, das übersät ist mit gigantischen Atombomben. Das sind wir hier. Und ich sage immer, also während man hier so sitzt und denkt, das ist eigentlich ganz normal, es ist ein Freitagabend und so, ist es eigentlich gigantisch. Ne? Es ist gar nicht normal. Ne? Wir rasen hier mit dieser Erde, so mit etwa 100.000 Kilometer in der Stunde, rasen wir um diese Sonne da. Und die Sonne selber fliegt mit etwa 800.000 Kilometer in der Stunde in unserer Galaxie. Um das Zentrum, und das ist ein schwarzes Loch. Es ist schon bemerkenswert. Der Mensch. Und dieser Mensch ist winzig, ich hatte es letztes Mal schon erläutert, er ist viel kleiner, als wir denken. Nicht? Wir bestehen ja aus Atomen und jedes Atom besteht aus einem winzigen Atomkern und Elektronen, die drumherum schwirren und dazwischen ist Vakuum. Und wenn man einen Menschen zusammenquetschen könnte, sodass alles Vakuum entweicht und die Kerne sozusagen aufeinanderstoßen, dann ist der Mensch ganze 0,3 Millimeter hoch. Wir würden uns hier kaum sehen, es wären kleine Krümelchen auf den Stühlen. Aber jedes Krümelchen würde so zwischen 50 und 100 Kilo wiegen. Ne? Das ist also schon ganz bemerkenswert. Ich sage dann immer, bevor man jetzt total depressiv wird, so winzig sind wir, wird man jetzt wieder hochgerissen, wenn man feststellt, wir sind hochkomplex. Denn die Anzahl Zellen in uns entspricht der Anzahl Sterne in 1000 Galaxien, die jede etwa 100 Milliarden Sterne enthält. Und wenn man sich überlegt, was eine Zelle ist, die ist ja viel mehr als ein Stern, die enthält ja die gesamte Information, einen Menschen zu bauen. Wenn man diese Komplexität dazu nimmt, dann ist jeder Mensch etwa so komplex wie das ganze Weltall. Jeder von uns ist ein Meisterwerk. Und schließlich die energetische Seite, da ist der Mensch gigantisch. Dieses kleine Krümelchen kann man jetzt auch zerstrahlen, so wie auf der Sonne Wasserstoff zerstrahlt wird in reine Energie, so können wir unsere Masse zerstrahlen in reine Energie nach der speziellen Relativitätstheorie von Einstein. Und das gibt eine Explosion, die entspricht der Explosion von 15 Millionen Tonnen Dynamit. Optisch sieht das etwa so aus. Wir können also ja dummerweise auch solche Bomben bauen auf der Erde, Wasserstoffbomben. Und das ist so eine mittlere Wasserstoffbombe, die genau diese 15 Millionen Tonnen Dynamit entspricht. Das heißt, wir sind total rätselhafte Wesen. Und die Frage ist, wozu sind wir da? Die Philosophen haben sich durch die Jahrhunderte darüber den Kopf zerbrochen, total vergeblich. Der Mensch ist viel zu komplex und es ist im Grunde genommen eine Hybris, durch verstandesmäßige Übungen das rauskriegen zu wollen. Es ist auch Hybris zu sagen, da gibt es keinen Sinn. Viele Philosophen sagen, so wie Sartre, der Mensch ist ohne Sinn und Verstand in die Existenz geworfen und strickt sich jetzt sozusagen seinen eigenen Sinn. Das ist relativ, jeder macht das andere anders und deswegen gibt es keinen eindeutigen letzten Sinn. Aber das ist auch eine Hybris. Nicht? Unser Verstand reicht nicht aus, um das zu entscheiden. Und da gibt es eben die Aussage der Bibel. Und diese Aussage, je mehr man sie auf sich wirken lässt, desto klarer entspricht sie dem, was man tief innerlich ohnehin ahnt. Gott wollte in seiner Schöpfung jemanden haben, der seinem Wesen, nämlich Liebe oder sein Wesen, Liebe, erstens erfährt, und zweitens aus dieser Erfahrung heraus in die Schöpfung hinein darstellt. Und wie ich letztens schon sagte, diese Zielsetzung oder diese Definition oder diese Sinngebung des Menschen, die findet man jetzt in der Bibel von A bis Z in unterschiedlichsten Varianten, in prophetischen Aussagen, in theologischen Erläuterungen, in Gleichnissen und so weiter, aber auch in ganz kurzen Sätzen. Und der kürzeste Satz, den hat man vielleicht gleich am Anfang an der Bibel, da heißt es, Gott schuf den Menschen sich zum Bilde. Nicht, das ist nicht das Bild eines physischen Gottes irgendwie, Mann mit Bart, sondern es ist das Bild des Wesens. Da steckt alles drin. Aber es gibt zig andere Aussagen, später in den Briefen und so weiter und so fort, wo das alles thematisiert wird. Gott schuf den Menschen sich zum Bilde. Wie soll das funktionieren? Und die Bibel spricht hier davon, dass es funktioniert durch eine Gemeinschaft mit Gott, nämlich ein innerer Geisteszustand, der geprägt ist von einer Erfahrung, nämlich einer echten inneren Erfahrung, Gott liebt mich, Gottes Wille ist gut und daraus resultierend ein Verhalten, ich richte mich automatisch nach ihm, nicht gezwungen, sondern es ist mein Wesen. Wichtig ist, dass es ein innerer Geisteszustand ist oder ein Wesenszustand. Man kann das hier so ein bisschen bildlich darstellen. Hier haben wir so eine rote, geschwungene Linie. Das ist sozusagen das Wesen Gottes, charakterisiert durch Liebe, Gerechtigkeit und Wahrheit. Und der Mensch, der diese Gemeinschaft mit Gott hat, der wird also durch diese weiße Linie hier charakterisiert, die sich hundertprozentig an die rote Linie anschmiegt. Das Wesen des Menschen strahlt Liebe aus, Gerechtigkeit und Wahrheit. Nun ist es so, Liebe impliziert Freiwilligkeit. Das heißt, der Mensch darf sich entscheiden. Und das ist das große Risiko, was Gott eingegangen ist mit diesem Wesen. Der Mensch darf sich entscheiden, er hat zwei Möglichkeiten. Das eine, er entscheidet sich für ein Leben, bestimmt durch die Geborgenheit in der Liebe Gottes. Bestimmt durch die Erfahrung der Liebe Gottes. Und das führt, wie eben gerade beschrieben, zu dieser Ebenbildlichkeit Gottes. Der Antrieb seines Lebens ist Liebe. Und das Ergebnis daraus bezeichnet die Bibel als Frucht. Nicht? Die guten Taten, das bezeichnet die Bibel als Frucht. Dann gibt es die andere Möglichkeit. Die steht dem Menschen offen. Ein Leben bestimmt durch die Eigenregie. Und das heißt, der Mensch muss jetzt selber entscheiden, was falsch und richtig ist. Er muss selber bewerten, was gut und böse ist. Und wenn er das tut, verliert er auf alle Fälle den von Gott ihm zugedachten Lebenssinn. Jetzt ist er allein sozusagen. Und die Bibel sagt, in Bezug auf diesen Lebenssinn bist du gestorben. Zumindest ist das die erste Bedeutung von der Aussage der Bibel, in dem Moment, wo du dich dafür entscheidest, stirbst du. Auf alle Fälle stirbst du schon mal deiner Bestimmung. Der Tod geht allerdings noch tiefer. Und der Mensch lebt fortan unter dem Antrieb des Egoismus. Und wir wissen, wozu das führt, nämlich zu schuldhaften Verhalten. Aus einem ganz einfachen Grund. Der Mensch, der jetzt selber entscheiden muss, was gut und böse ist, tut das aus einer begrenzten Perspektive. Er ist ja nicht allwissend und allmächtig. Das heißt, was für mich gut ist, das kann für den anderen böse sein. Das kann ihn verletzen. Das ist der Grund. Und die Bibel stellt diese beiden Möglichkeiten dar, in Form von zwei Bäumen. Sie kennen das sicherlich. Die eine Möglichkeit, Leben bestimmt durch die Geborgenheit in der Liebe Gottes, das ist der Baum des Lebens. Und das andere ist der Baum der Erkenntnis von Gut und Böse, wo Gott sagt, von dem darfst du nicht essen. Und die biblische Aussage geht noch weiter. Die Bibel sagt ja, der Mensch in seinem innersten Wesen, in seinem Geist, ist unzerstörbar. Der lebt über den Tod, durch den Tod hindurch. Und diese Zustände, die der Mensch hier wählen kann, die bleiben. Nicht? Wenn er vom Baum des Lebens sozusagen isst, dann gibt es eine ewige Fortsetzung, auch über den Tod hinaus. Die Bibel nennt das ewiges Leben im Jenseits. Und die Kehrseite ist jetzt, dass das Leben, wenn der Mensch ein Leben wählt unter Eigenregie, verliert er diesen Lebenssinn, erfährt nicht die Nähe Gottes und das geht auch in eine ewige Fortsetzung. Die Bibel spricht von Gericht. Wie hat der Mensch sich nun entschieden? Ja, leider falsch. Ne? Es ist ein Jammer. Und ich sage immer, wenn jemand mal irgendwann mal einen Planeten finden würde, man sucht ja heute danach und da ist Leben drauf, dann sage ich immer, also denen würde ich wünschen, dass sie nicht so eine blödsinnige Entscheidung treffen. Ne? Das würde ich denen sozusagen sagen wollen. Ne? Ja, wir haben also diese Entscheidung. Und das ist das Ende des Wunders, Mensch. Wie ist das passiert? Wie konnte das passieren? Nun, die Bibel sagt, dass es eine Versuchung an die Eva herankam, verkörpert durch die Schlange. Was ist das? Es ist etwas, was in ihren Gedanken ablief. Nicht? Sie schaute auf den Baum der Erkenntnis von Gut und Böse und erkannte, Mensch, das ist doch vielleicht auch eine Möglichkeit. Und fing an, diese Gedanken sozusagen zu bewegen. Das ist diese Versuchung im 1. Mose, kann man es nachlesen, im 3. Kapitel. Da heißt es, ihr werdet nicht sterben. Gott lügt, das stimmt gar nicht. Ne? Diese Gedanken gingen durch ihren Kopf, sondern ihr werdet sein wie Gott und selbst bestimmen, was gut und böse ist. Ist doch toll. Und dann ging es los. Dann hat sie plötzlich festgestellt, Mensch, diese Früchte, die sehen eigentlich ganz gut aus. Und jetzt kommt es. Dann entschied sie, davon zu essen, diesen Weg zu wählen. Und in dem Moment passierte etwas absolut Tiefgreifendes. Nicht nur, dass sie jetzt also von dieser Frucht da gegessen hat, sondern es passierte eine tiefe Änderung, eine totale Änderung des menschlichen Wesens. Nämlich eine Wesensart und Wesenshaltung, in der drin verdrahtet ist, Gottes Wille ist gar nicht gut, ist nicht so gut. Und das kennen wir. Viele Menschen, die wir zu Christus führen, die haben vorher die Frage, oh, wenn ich jetzt Christ werde, dann muss ich doch sicherlich Dinge tun, die ich nicht mag. Gott verlangt von mir sicherlich was Schweres, Böses und so weiter. Das ist das. Das spukt da noch so drin. Gottes Wille ist nicht gut, aber ich bin nun mein eigener Herr und ich entscheide selber, was gut und böse ist. Und es ist völlig klar, das Ergebnis ist dieses hier, dass sozusagen die rote und die weiße Linie sind gegeneinander verschoben, die laufen nicht mehr synchron. Das heißt, die Handlungen des Menschen weichen jetzt ab von Liebe, Gerechtigkeit und Wahrheit. Und es geht in Richtung Lieblosigkeit, Ungerechtigkeit und Lüge. Wie gesagt, aus dieser begrenzten Perspektive kann er nicht global gut entscheiden. Beispiel der Banker bei Goldman Sachs, der durch irgendwelche Finanztransaktionen zahllose Rentner um ihre Rente brachte und sich dabei selber bereicherte, für den war das gut aus seiner Sicht, aber für die Rentner nicht. Ne? Und das kann man durchdeklinieren, das geht in alle Bereiche. Abweichende Handlung, Lieblosigkeit, Ungerechtigkeit und Lüge mit dem Ergebnis, dass der Mensch Angst bekam, denn er erkannte jetzt, dass man sich gegenseitig verletzen kann durch Lüge, durch Lieblosigkeit, durch Ungerechtigkeit. Und es ist kein Zufall, dass in der Bibel steht, nachdem Adam und Eva von dieser Frucht gegessen hatten, rief Gott Adam, wo bist du? Und Adam sagt, ich fürchtete mich, denn ich bin verwundbar. Da steht nackt, aber das in dem Kontext bedeutet verwundbar. Und Gott fragt, wer hat dir gesagt, dass du verwundbar bist? Hast du etwa gegessen von dem Baum der Erkenntnis von Gut und Böse? Nicht, das ist das. Ganz tiefe Aussage, was die Bibel da sagt. Ich fürchtete mich, denn ich bin nackt, ich bin verwundbar geworden. Das ist genau das Ergebnis dieser Entscheidung des Menschen, in Eigenregie zu leben. Und aus dieser Angst heraus kommen jetzt wieder lieblose und ungerechte Handlungen und Lügen. Ne? Man lügt, weil man Angst hat, dass die Wahrheit irgendwie was Negatives bedeuten könnte. Und hier sehen Sie so einen Teufelskreis, in den der Mensch fortan gefangen ist. Die Bibel spricht von dieser grundlegenden Änderung des menschlichen Wesens, von der Sünde oder die Sünde. Während die Handlungen, die daraus folgen, die beschreibt sie als Sünden. Und Luther hat ja dieses Wort Sünde benutzt, um etwas zu übersetzen im Urtext, was eigentlich Zielverfehlung heißt. Also das Maß, mit dem der Bogenschütze das Ziel verfehlt. Das Wort Sünde hat so einen moralinsauren Anstrich bekommen. Eigentlich ist das was ganz Sachliches. Es ist einfach die Feststellung, du bist daneben. Sowohl in deinem inneren Wesen als auch in den Handlungen, die daraus folgen. Und das Unheimliche ist, kann man fast sagen, diese abweichenden Handlungen, diese Sünden werden dokumentiert. Jeder Mensch hat in sich ein Buch seines Lebens. Oder heute würde man modern sagen, eine Datenbank in sich. Da werden alle diese Abweichungen dokumentiert und diese Dokumentation heißt Schuld. Für jede dieser Abweichungen haben wir tatsächlich einen Speicherprozess. Und der Mensch, während er durch das Leben geht, tut in seinen Speicher eine Schuld sozusagen nach der anderen. Es wird dokumentiert. Ne? Man erlebt das ab und zu, wenn man so ein Flashback hat, dann überlegt man sich, Mensch, was habe ich damals gemacht? Oh, das war ja furchtbar. Diesem Menschen hätte ich viel liebevoller begegnen müssen. Oder wie auch immer, ne? Sie kennen das. Ja, Was ist die Konsequenz für dieses Wunderwerk Mensch? Das hier. Leid. Und ich möchte es nur ganz kurz thematisieren, denn dann geht es weiter mit Israel. Das ist ja das eigentliche Thema. Es gibt ganz grob gesehen 4 Typen von Leid. Das erste ist das Leid durch Verlust des Lebenssinnes. Nicht? Der Mensch spürt irgendwo tief innerlich, er weiß eigentlich gar nicht, wozu er da ist. Und das verursacht Leid. Normalerweise ist dieses Leid verdeckt, insbesondere wenn es uns gut geht. Und in unseren Breitengraden ist es meistens so. Aber wenn es mal in die Krise geht, wenn man mal wirklich schwer krank wird oder jemand in die Nähe des Todes kommt, dann stellt sich diese Frage. Oder häufig auch bei Leuten, die alles erreicht haben, die reich sind und nun haben sie alles erreicht, dann fragen sich Menschenskinder, was ist eigentlich das? Das ist ja so eine Leere, ne? Das ist das. Aber das ist nicht sehr prominent. Prominenter ist jetzt schon was anderes. Aufgrund dieses Verlusts des eigentlichen Lebenssinns machen sich die Menschen Ersatzsinngebungen. Und die haben alle die Eigenschaft, dass sie vergänglich sind. Nicht? Das ist Besitz, das ist Erfolg, das ist Ansehen, das sind Menschen, das sind Beziehungen. All das ist nicht falsch. Aber wenn man sagt, das ist mein einziger Sinn, ich habe nichts anderes, dann schwebt über der Sinngebung, die sich der Mensch gegeben hat, das Damoklesschwert des Vergänglichen. Das kann verschwinden. Menschen können sich ändern. Der Besitz verschwindet. Und das erlebt man dann allerdings schon etwas heftiger als Leid. Es hat alles seine Ursache in der Abwendung von Gott. Letztlich, da gibt es wunderbare Aussagen, zum Beispiel Jeremia sagt zu diesen beiden Statements, zu dem ersten Statement, mich die lebendige Quelle verlassen sie, erstens, und zweitens, das ist die zweite Zeile, sie machen sich Zisternen, die doch rissig sind und kein Wasser halten. Das ist diese zweifache Problematik. Ja, es gibt noch ein drittes Leid, und das ist Leid durch den Egoismus des Menschen. Nicht, dass man sagt, was für mich gut ist, was kümmert mich das Leid des anderen. Ein Hitler sagt, also ein bisschen mehr Land für das deutsche Volk ist doch gar nicht schlecht. Für die Polen war das nicht so gut. Oder ein Islamist sagt, was weiß ich, also ich mache doch nur was Gutes, ich komme ja dann in den Himmel. Aber für die Menschen, die ja mit in den Tod reisen, ist es nicht gut und so weiter. Das sind jetzt krasse Beispiele, das kann man jetzt runterdeklinieren, bis in die kleinste Lieblosigkeit im zwischenmenschlichen Bereich. Immer aus dieser Entscheidung, ich entscheide, was gut und böse ist. Und schließlich haben wir einen vierten Typ des Leids, der vielleicht ein bisschen schwerer zu verstehen ist. Das ist Leid durch Verlust der bewahrenden Liebe Gottes. Vor Vulkanen, vor Tsunamis, vor Unfällen, vor Krankheiten und so weiter. Auch hier ist ein tiefer Zusammenhang, der vielleicht ein bisschen schwerer zu verstehen ist. Aber nur, um das mal ganz kurz zu sagen, was eigentlich das Ergebnis dieser Abwendung des Menschen von Gott ist. Die Welt ist verloren. Gott hat den Planeten verlassen. An sich ist die Menschheit verloren. Und dieses Statement, die Menschheit ist verloren, hat man nur in einer einzigen Informationsquelle, die Bibel. Die konstatiert das und die begründet das, so wie wir es eben gerade gesehen haben. Da es im Wesen des Menschen liegt, dieses Problem, kann der Mensch dieses Problem selbst nur bekämpfen oder eingrenzen, er kann es nicht lösen. Und das sieht man daran, dass jeder Versuch des Menschen, Leid wirklich wegzukriegen, nur noch mehr Leid erzeugt. Nicht? Beispiel Kommunismus. Da versuchten Leute, gutmeinende Leute, die Ungerechtigkeit durch die Klassenunterschiede zu nivellieren. Das Ergebnis war ein Experiment des Horrors über viele Jahrzehnte auf diesem Planeten. Und so weiter, Faschismus, Islamismus und so weiter, diese ganzen Ismen. Die Welt ist verloren. Und man kann sich fragen, hat Gott sich für immer abgewandt? Und das ist eben jetzt die gute Message, so ist es nicht. Es gibt eine zweite Chance. Und man muss sich das mal überlegen, es gibt keine dritte. Die erste hat der Mensch sozusagen vermasselt. Es kommt eine zweite, aber keine dritte. Sofort nach der Abwendung der Menschen hat Gott eine zweite Chance vorbereitet. Und die sieht genauso aus wie vorher, mit einer kleinen Änderung. Nicht? Er hat wieder die Entscheidungsmöglichkeit, dafür oder dagegen, Bild Gottes zu sein. Aber er ist nicht mehr wie Adam in diesem unschuldigen Zustand, wo er mühelos in Richtung Baum des Lebens oder in Richtung Baum der Erkenntnis von Gut und Böse gehen konnte. Warum nicht? Der Mensch hat sich bereits falsch entschieden. Er lebt in diesem verlorenen Zustand. Und jetzt besteht die Kunst sozusagen aus Seiten Gottes, den Menschen aus diesem verlorenen Zustand rüberzubringen in den Zustand, wo er wieder dort ist, wo er eigentlich sein sollte. Also es geht nicht mehr so leicht aus dieser unschuldigen Position, sondern jetzt ist die Sache wesentlich schwieriger und wesentlich langwieriger. Er muss da rausgeholt werden, wo er schon sich reinmanövriert hat, in diesen Zustand des Verlorenseins. Und da gibt es ganz klar ein Problem, ein massives Problem. Und das heißt, die Schuld, die der Mensch, wie schon erläutert, auf sich geladen hat, versperrt den Weg. So leicht kommt er da nicht rüber, denn Gott ist heilig. Und jemand, der schuldbeladen ist und sagt, daran halte ich auch noch fest, ist doch nicht so schlimm, kleine Lüge hier oder da, der hat mit Gott keine Gemeinschaft. Das versperrt den Weg. Das ist das erste Problem. Nur gut, kann man sagen, dann sehen wir mal zu, dass wir die Schuld loskriegen. Und das versuchen alle Religionen der Welt. Wobei übrigens das Christsein keine Religion ist, das werden wir gleich sehen. Aber alle Religionen, so weit kommen sie, dass sie sagen, die Schuld muss weg. Der Hindu zum Beispiel wäscht sich im Ganges in diesem Versuch, die Schuld abzuwaschen. Der Buddhist folgt dem achtfältigen Pfad, meditiert, macht gute Taten, um seine schlechten Taten zu neutralisieren. Der Moslem betet 5-mal am Tag und muss pilgern und so weiter und so fort. Und jetzt kommt das Problem Nummer 2. Es gibt nur eine einzige Informationsquelle auf diesem Planeten, die aber mit Fug und Recht sagt, kein Mensch kann aus eigener Anstrengung seine Schuld loswerden. Es geht nicht. Das ist eine vernichtende Aussage einerseits, aber andererseits eine ganz befreiende. Aber zunächst mal, warum nicht? Warum geht das nicht? Gott ist viel zu heilig. Der Mensch, der versucht, aus eigener Kraft diesem Standard zu entsprechen, der macht sich der Hybris schuldig. Nicht ohne den Schöpfer sein zu wollen wie Gott, das ist die Ursünde schlechthin, das geht gar nicht. Gott ist viel zu heilig. Das heißt, kein Mensch kann es. Und wenn das keiner kann, kein Mensch kann, dann ist die Frage, wie geht denn das? Denn Gott hat ja diesen Plan, nicht, dass man von rechts nach links darüber kommen kann. Wie geht denn das? Und da gibt es nur eine Lösung, nur eine logische Lösung. Wenn ein Mensch das nicht kann, dann ist es Jesus Christus am Kreuz. Der von Gott extra geschickt wurde, der ohne Sünde war, sodass man nicht sagen kann, der trägt das Gericht, die Begleichung der Schuld aufgrund seiner eigenen Schuld, ist ganz wichtig. Jesus bezahlt die Schuld. Das ist das Evangelium. Und Jesu letzte Worte waren dementsprechend, es ist alles bezahlt. In den meisten Übersetzungen steht, es ist vollbracht, aber das bedeutet das hier in diesem Kontext. Und für diejenigen von uns, die vielleicht diese Erfahrung noch gar nicht haben, das gilt für jeden von uns in diesem Raum. Es ist alles bezahlt. Der Weg ist komplett frei. Nicht? Das haben wir hier in diesem Bild. Der Weg ist jetzt frei. Denn die Schuld ist durchgestrichen und wir können rüber. Und jetzt kommen wir zur Bedeutung Israels. Das ist ja eine gewaltige Tat, die Gott da vollbracht hat mit seinem Sohn, der geschrien hat, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Damit wir das nie schreien müssen. Eine gewaltige Geschichte. Und natürlich ist es Gottes Interesse, dass dieses Angebot unüberhörbar ist. Und deswegen hat Gott ein ganzes Volk mit dieser Botschaft erschaffen, dass diese Botschaft an den Planeten Erde vermitteln soll. Israel. Mit einem 7-fachen Hinweis, sage ich mal. Was jetzt kommt, ist also keine naturwissenschaftliche Betrachtung, aber eine Betrachtung, sage ich mal, eines Naturwissenschaftlers, der sozusagen in der Bibel rumkramt und feststellt, Menschenskinder, das passt, das passt, das passt. Und das möchte ich einfach mal vorstellen. Es gibt sicherlich aus theologischer Sicht noch andere Betrachtungen und siebenfacher Hinweis. Nein, das ist ein neunfacher oder es ist nur ein fünffacher, ist ganz egal. Ich zeige es einfach mal aus meiner Sicht. Siebenfach im Sinne von, dass es sieben Gruppen von Hinweisen gibt, sieben Kategorien, und die möchte ich mal kurz vorführen. Die erste Kategorie oder die erste Gruppe von Hinweisen ist durch die Anfangsgeschichte des Volkes Israel dargestellt. Links habe ich eine Spalte, da haben wir einfach die Tatsachen, die geschichtlichen Ereignisse oder prophetische Dinge. Und rechts, was das für ein Hinweis ist auf diese zweite Chance, von der Gott sagt, das möchte ich diesem Planeten wirklich ganz deutlich vermitteln. Fangen wir mal an. Wir haben Abraham, die Geschichte kennen Sie, der gehorcht diesem gewaltigen Befehl, seinen einzigen Sohn, den er lieb hat, zu opfern. Wir wissen, Gott opfert in Jesus Christus seinen einzigen Sohn, den er lieb hat, an unserer Stadt, damit er unser Gericht tragen kann. Sie sehen also diesen Hinweis. Und plötzlich wird das transparent, was vor 4000 Jahren geschrieben wurde, dass das nicht ohne Sinn geschrieben ist, sondern einen Hinweischarakter hat. Es geht weiter. Wir wissen, Abraham tat das, ging also mit seinem Sohn da, wenn man das so liest, das ist ja eine rührende Geschichte, ne? Ging er da hin zu dem Berg, wo er ihn opfern sollte und tat, was Gott ihm aufgegeben hatte. Wir wissen ja, dass es nachher ihn nicht opfern musste, weil er glaubte, Gott könne den Sohn wieder auferwecken. Kann man in der Bibel im Hebräerbrief nachlesen. Ja, Jesus wurde wieder auferweckt. Es geht weiter. Und das finde ich jetzt hochinteressant. Der Auszug Israel aus der Sklaverei in Ägypten und Durchzug durch das Rote Meer ist ein Hinweis jetzt auf das Leben eines Menschen, der Christ wird. Sie wissen ja, Israel kam also in einem kleinen Grüppchen nach Ägypten. Dort wurden sie zu einem riesigen Volk, was dann allerdings von ein paar bösen Pharaonen benutzt wurde zur Sklaverei, nämlich um diese riesigen Pyramiden zu bauen. Und irgendwann wurde es denen zu bunt, ne, und Mose hat sie dann rausgeführt und sie entronnen der Sklaverei. Und es ist tatsächlich so, auch in meiner Erfahrung, als ich Christ wurde, hatte ich wirklich das Gefühl, aus der Sklaverei auszuziehen, nämlich der Sklaverei der Sünde, der Notwendigkeit zu lügen, der Notwendigkeit lieblos zu sein und so weiter. Allmählich fängt man an, das geht nicht mit einem Schlag, aber man fängt an, man wird ja frei davon. Man kann es sich leisten, die Wahrheit zu sagen. Ich bin ja befreundet mit diesem Schöpfer. Plötzlich kommt ein anderes Leben zustande. Nicht? Und der Durchzug durch das Rote Meer ist ganz klar auch ein Hinweis auf die Taufe, die diesen Weg, diesen Schritt des Menschen zurück in das Reich Gottes besiegelt. Und das geht wunderbar weiter. Nicht? Der Weg Israels durch die Wüste. Jetzt kommen die Israeliten aus der Sklaverei und das Erste, was passiert, Wüste. Was ist das? Sie können nicht mehr jetzt zu den Fleischtöpfen Ägyptens zurück, wo sie selber ihren Brei kochten, sondern jetzt waren sie angewiesen auf den Schöpfer. Nicht? Sie waren angewiesen, dass da Manna kam und die Wachteln kamen und das Wasser aus den Felsen und so weiter. Sie mussten üben und lernen, dass dieser Schöpfer sie erhält in diesem völlig neuen Leben, wo sie nicht mehr aus der eigenen Entscheidung sozusagen, was gut und böse ist, herausleben, aus dem Egoismus herausleben. Und das ist genau der Weg eines Christen nach seiner Bekehrung. Er lernt erstmal, auf Gott zu vertrauen. Und häufig ist es so, dass gerade Leute, die gerade zum Glauben gekommen sind, die werden so richtig beschenkt mit Wachteln und Manna und so weiter, sodass sie wirklich lernen, nicht wie gut dieser Schöpfer ist. Und dann kommt der letzte Schritt, der Weg Israels ins gelobte Land. Jetzt geht es um die Urbarmachung des Landes in der Kraft Gottes. Aber man muss auch selber gehen. Vorher hat man alles gekriegt. Jetzt heißt es zu Josua, im Josua 1, Vers 9, erschrick nicht und fürchte dich nicht. Der Herr, dein Gott, ist mit dir, wo immer du hingehst. Also wir gehen beide. Du gehst und ich bin bei dir. Und das ist die Erfahrung eigentlich jedes Christen nach einer Zeit der Wüstenwanderung, also wo er merkt, wie Gott ihn wirklich erhält. Jetzt geht's los in seine Berufung hinein, nämlich die Verkündigung des Evangeliums in der Kraft Gottes. Sollte jeder eigentlich diesen Schritt machen. Es gibt Christen, die eine Zeit lang in der Wüste bleiben und da nicht so richtig über den Jordan wollen. Ne? Aber lasst uns alle rübergehen, die Menschen warten darauf. Ist doch erstaunlich, ne? Diese Hinweise. Und es geht weiter. Ne? Die Feiertage, Gesetze und Symbole dieses Volkes sind auch ein fantastischer Hinweis. Nicht? Wir haben also den Auszug aus Ägypten. Da wissen wir, dass jede Familie ein Lamm schlachten musste, dessen Blut dann sie vor dem Gericht Gottes bewahrte. Ne? Der Engel, wenn er das Blut sah, an den Pfosten ging vorüber. Also ein Lamm, dessen Blut. Ja, als Johannes der Täufer Jesus zum ersten Mal sah, da sagt er, da, das ist das Lamm Gottes, das der Welt Sünde bzw. dieses Gericht trägt. Nicht? Das passte. Und das Passafest im Andenken an diese Zeit, an diesen Auszug mit diesem Lamm, feiern die Juden und wir natürlich auch, feiern jedes Jahr dieses Passafest. Es kommt ja jetzt demnächst auf uns zu. Jede Familie schlachtet ein Lamm. Genau zu diesem Zeitpunkt. Und genau zu diesem Zeitpunkt wurde Jesus gekreuzigt. Das ist überhaupt kein Zufall. Und es geht sogar weiter. Die Juden haben ja noch ein weiteres Fest. Das ist das Fest der Erstlinge der Weizenernte. So steht es in der Elberfelder Übersetzung. Also praktisch so das, der Erstlingsfrüchte, der Anfang der Ernte. Zum ersten Mal wird da geerntet. Ja, und der Heilige Geist kam zum ersten Mal genau zu diesem Zeitpunkt, zu Pfingsten, auf den Menschen. Es geht weiter. Was mich mal, als ich noch gerade im Glauben war, ungeheuer fasziniert hat, ich habe mich gewundert, warum wird die Bundeslade da so detailliert beschrieben? Wozu das denn? Und dann habe ich die mir mal aufgezeichnet. Also ich hatte keine Bibelschule oder so, wo man das ja lernt. Habe mir das aufgezeichnet und dann erlebte ich mein blaues Wunder sozusagen. Ne? Die Bundeslade ist ja ein Kasten. Drin sind die Gesetzestafeln. Und obendrauf ist ein Deckel, der aus reinem Gold getrieben ist. Und dieser Deckel heißt sage und schreibe Versöhnungsdeckel. Ne? Das sieht so aus, nicht? Diese Lade mit den 10 Geboten. Und oben der Versöhnungsdeckel. Ein deutlicheres Symbol oder einen deutlicheren Hinweis auf Jesus Christus kann es nicht geben. Das Gesetz verlangt, dass die Schuld bezahlt werden muss und quantifiziert auch unsere Übertretung und zeigt, das ist Schuld. Und oben drüber kommt der Versöhnungsdeckel. Die Versöhnung, Jesus Christus, der das Gericht trägt. Deswegen ist die Versöhnung möglich. Dieses Jungtim, Gesetz und Gnade, Gericht und Gnade, das ist Jesus Christus. Durch das Gesetz kommt Erkenntnis der Schuld, durch Jesus kommt die Bezahlung der Schuld. Und das geht weiter, also das könnte man jetzt beliebig lange weiter spinnen. Nicht? Da hat man in dieser Stiftshütte, wo die Bundeslade drin war, diese Stiftshütte war ja ein Zelt und da hatte man das Allerheiligste und das Heiligste. Und das Allerheiligste war von dem Heiligsten getrennt durch einen Vorhang, einen dicken Vorhang. Das sieht dann so ein bisschen so aus. Ich will gerade mal gucken, kann man sehen. Ja. Also hier oben hat man das Heiligste und dann hier das Allerheiligste. Und da ist ein dicker Vorhang dazwischen. Und da kam niemand durch. Hier hinten übrigens die Bundeslade, das heißt, das ist auch hochinteressant. Was steht im Allerheiligsten? Ja, nur dieser klare Hinweis auf Jesus Christus, das ist gewaltig. Ne? Überhaupt jetzt, also jeder Theologe würde jetzt also lange Geschichten erzählen können, ich mache es nur mal ganz kurz. Um überhaupt hier reinzukommen, muss man an dem Opferaltar vorbei, wo Lämmer geopfert wurden. Wieder der Hinweis auf Jesus Christus. In die Gegenwart Gottes kommt man überhaupt nicht, ohne an diesem Opfer vorbei. Und da drin hat man also hier die Schaubrote, das Wort Gottes, und hier den Leuchter, Zeichen für den Heiligen Geist, der das Wort beleuchtet. Ohne den Heiligen Geist kann man das Wort Gottes gar nicht verstehen. Und dann den Räucheraltar, das ist dort, wo angebetet wird, direkt vor diesem Heiligtum. Aber rein kann man nicht, nur jedes Jahr einmal der hohe Priester, der höchste Priester. Und auch der war in höchster Gefahr. Man hat sogar so einen Strick um seine Knochen, um seinen Fuß gebunden. Falls er da irgendeinen Blödsinn macht und stirbt, dann kann man ihn rausziehen, ohne selber reingehen zu müssen. Dann stirbt man nämlich selber auch. Das ist doch irre. Ne? So, und dieser Vorhang, den hat man dann natürlich genauso auch in den Tempel Salomos und später in dem wiederhergestellten Tempel von Herodes Und jetzt kommt's. Als Jesus am Kreuz schrie, es ist vollbracht, zerriss dieser Vorhang von oben nach unten in zwei Teile. Der Weg in das Allerheiligste war frei seitdem. Ein wunderbares Bild. Ne? Bild dieses Volkes, aus dem Volk heraus. Alles hat seinen Sinn. Dann natürlich die Prophezeiung von Männern des Volkes Israel. Links haben wir wieder das Geschichtliche, das Prophetische und rechts die Bedeutung, der Hinweis auf die zweite Chance. Mose zum Beispiel, schon 1500 Jahre vor Christus, der sagte, Gott sprach zu mir, einen Propheten wie dich will ich in Israel erstehen lassen. Jetzt Folgendes, als die Menschen sahen, steht es im Johannesevangelium, als die Menschen sahen, was Jesus tat, sprachen sie, das ist er, der Prophet, der in die Welt kommen sollte. Oder David sagte im Psalm 22, denn der bösen Rotte hat mich umringt, sie haben meine Hände und Füße durchgraben. David wusste gar nicht, wovon er eigentlich redete. Er war unter der Wirkung des Heiligen Geistes, aber es ist ein ganz klarer Hinweis auf die Kreuzigung Jesu. Oder Jesaja sagt fast im Klartext, ne? Aber er, und er wusste wahrscheinlich gar nicht ganz genau, wen er da meinte, ist um unserer Missetat willen verwundet und um unserer Sünden willen zerschlagen. Die Strafe lief auf ihm, auf dass wir Frieden hätten. Stellvertretendes Tragen des Gerichts, deutlicher geht es nicht. Ne? Oder David wieder im Psalm 16, du wirst nicht zugeben, dass dein Heiliger die Grube sehe, das ist die Auferstehung. Und schließlich David im Psalm 68, du bist aufgefahren zur Höhe, die Himmelfahrt. Und so geht es weiter und jetzt kommen wir zu Jesus Christus, eben auch aus dem Volk Israel. Seine Geburt, er ist geboren aus dem Geist Gottes, ne? Jungfrauengeburt. Jetzt kann man darüber sicherlich einiges rätseln. Ich möchte Ihnen mal eine Interpretation liefern, die vielleicht neu ist, vielleicht auch nicht, ich weiß es nicht, ich bin kein Theologe, aber so was legt sich jetzt ein Physiker zurecht, der nach der Logik sucht. Das geht folgendermaßen, also bear with me, wie der Engländer sagt, ne, ertragt mich einen Moment. Zur Erinnerung, die Entscheidung des Menschen für ein Leben in eigener Bewertung von Gut und Böse hat ihn wesensmäßig verändert und korrupt gemacht. Ne? Und zwar zum egoistischen und sündigen Handeln verdammt. Dieser Zustand ist irreparabel und wird vererbt. Und zwar kann man das am 1. Mose im 5. Kapitel sehen. Da heißt es, zunächst mal, als Gott den Menschen schuf, machte er ihn nach dem Bilde Gottes. Okay. Dann kam die Entscheidung für das Leben in Eigenregie gegen Gott. Und jetzt geht's weiter. Adam war 130 Jahre alt und zeugte einen Sohn. Aber nach seinem Bilde, nicht mehr nach dem Bilde Gottes. Die Sache war kaputt, erledigt. Jetzt wurden die Menschen nur noch nach dem Bilde des Menschen geschaffen, nicht mehr nach dem Bilde Gottes. So wie der Mensch in gewisser Weise seine Physis, sein Äußeres, aber auch so seine seelische Veranlagung vererbt, so auch seinen geistigen Zustand. Der Mensch besteht ja laut Bibel aus Geist, er ist ein Geist, hat eine Seele und einen Körper. Und wir wissen, im Seelischen und Körperlichen, da haben wir diese Vererbung, aber auch im Geistigen. Der Mensch wird geboren in einem Zustand, von dem Paulus sagt, ich finde ein Gesetz in mir, der ich das Gute will, aber ich kriege es nicht hin. Es funktioniert nicht. Ne? So, und wenn man sich jetzt vorstellt, dass Jesus mit diesem Geist geboren werden würde, dann hätte er auch ein Problem. Aber er sollte ein sündloses Leben führen. Er musste in dem Zustand der Unschuld sozusagen sein, wie Adam, damit er in diesem Zustand sich frei entscheiden kann, damit er in diesem Zustand der Versuchung begegnen kann. Adam ist ja gleich nach der ersten Versuchung auf die Schnauze gefallen. Gleich die erste Versuchung hat ihn weggeblasen. Jesus hat gleich erstmal in der Wüste 3 Versuchungen widerstanden. Und dann am Kreuz auch nochmal 3, wenn ich mich recht entsinne, von dem Schächer neben ihm, von den Juden und von den Soldaten. Er hat standgehalten. Aber er musste in einem Zustand sein, dass er nicht von vornherein eben das sozusagen vererbt hat. Er musste sich frei entscheiden können. Also vielleicht ein bisschen flapsig diese Erklärung, aber für mich ist es zutiefst befriedigend, dass das zusammenhängt. Jesus musste ohne Erbsünde starten können. Deswegen die Geburt aus dem Geist Gottes. Okay, vielleicht nicht jedermanns Sache, aber ich finde das ganz gut. Dann seine Taten, Wunder und Heilung, das ist die Beglaubigung, dass er von Gott kam. Dann seine Predigten, da waren sehr viele Predigten. Ich möchte nur die rausgreifen, die Menschen Unmögliches verlangten. Bergpredigt. Da heißt es doch tatsächlich, liebet eure Feinde. Wenn man das ernst nimmt, dieses Gebot, das soll man machen, ist Menschen unmöglich. Oder es geht sogar weiter, seid vollkommen, wie euer Vater vollkommen ist. Das ist alles Menschen unmöglich. Und wenn man es ernst nimmt, ist das nur, kann nur ein Hinweis sein auf die Realisierung der zweiten Chance, wo man wieder sozusagen auf dem Schoß des Vaters sitzt, in seiner tiefen Liebe alles hat, weil man vom Höchsten geliebt ist und dann kann man auch seine Feinde lieben. Das ist ein Hinweis darauf, ne? Auf die zweite Chance. Seine Kreuzigung, das ist die Eröffnung des Zugangs zum Reich Gottes durch die Bezahlung der Schuld. Und seine Auferstehung ist die Befähigung zum Leben im Reich Gottes durch die Gabe des Heiligen Geistes. Er hat ja gesagt, wenn ich nicht gehe, dann kann der Heilige Geist nicht kommen, denn er war zunächst nur auf ihn fixiert. Und solange er war, war er sozusagen das Zentrum dieses Heiligen Geistes. Wenn er dann ging, dann konnte der an alle ausgegossen werden. Das heißt, man hat durch seine Kreuzigung den Zugang zum Reich Gottes und durch seine Auferstehung die Befähigung zum Leben im Reich Gottes. Das passt alles wunderbar zusammen. Dann vielleicht noch die ersten Empfänger dieser zweiten Chance, die das realisierten, waren aus dem Volk Israel. Nicht? Zum Zeitpunkt der Ausgießung des Heiligen Geistes zu Pfingsten. Das war der Beginn der Umsetzung der zweiten Chance. Die meisten, die das ergriffen, waren wohl Juden. Vielleicht gab es da auch so ein paar Griechen und so weiter dabei. Das waren ja 3000 immerhin, die das ergriffen. Aber im Wesentlichen war es in Jerusalem und für die Juden. Und vielleicht noch ein kleiner Hinweis. Es gibt ja noch ein drittes Fest der Juden, das Laubhüttenfest. Oder auch Erntefest genannt. Das findet im Oktober statt. Und hier hat man noch keine Entsprechung. Es heißt aber, wenn Jesus kommt, dann heißt es, die Erde wird geerntet. Und ich würde mich nicht wundern, wenn Jesus wiederkommt zum Laubhüttenfest, also im Oktober. Aber gut, das ist nur Spekulation. So, jetzt die ersten Verkündiger dieser zweiten Chance waren auch aus dem Volk Israel, ne? Das hatten wir Petrus, der verleumdet Jesus, aber wird zum ersten Evangelisten der Welt überhaupt. Der erste, der jemals die christliche Botschaft verkündet hat. Und dass die Bedeutung ist, Gott befähigt jeden zu einem Leben aus der Gemeinschaft mit Gott. Auch ein Petrus. Petrus bekommt Befehl im Traum, das Evangelium einem heidnischen Hauptmann zu predigen. Das heißt, der Zugang zur zweiten Chance gilt allen Völkern. Das wollten die Jünger zunächst nicht wahrhaben. Ne? Und dann musste ihnen das aber gesagt werden. Es geht auch an alle Welt. Saulus wird zum Paulus. In gewisser Weise vereint er diese beiden Messages hier von Petrus in sich. Zunächst mal, dass so einer tatsächlich den Zugang zur zweiten Chance kriegt, denn Paulus hat ja vorher die Christen verfolgt. Und zweitens, er war dann derjenige, der vor allen Dingen zu den Heiden ging. Ne? Und so weiter. Dann haben wir zum Beispiel Johannes, aber nicht nur ihn. Sein Evangelium und Briefe sind klare Zeugnisse, dass das Leben aus der Gemeinschaft mit Gott ein Leben aus Liebe ist. Ne? Johannes Evangelium, 1. Johannes Brief, alles nur Liebe. Ne? Aber Brief des Jakobus und andere natürlich auch, der Glaube führt auch zu Taten. Ne? Liebe ist tätig. So, und schließlich zum Schluss die Endgeschichte des Volkes Israel. Und das ist jetzt sehr tief. Da bin ich auch erst nach einer Zeit drauf gekommen, zumindest so, wie es sich mir darstellt. Da heißt es schon im 5. Buch Mose, und der Herr wird euch unter die Völker zerstreuen und ihr werdet übrig bleiben, ein geringes Häuflein unter den Nationen. Okay, das ist passiert. Ne? Die Juden sind ja zerstreut worden, genau nach dieser Prophezeiung und nach vielen anderen. Aber aus meiner Sicht geht das nicht nur für die Juden, sondern nach wie vor ist dieses Volk ein Bild für alle Menschen auf der Erde. Eine Darstellung dieser zweiten Chance, beziehungsweise dessen, was passiert, wenn man die zweite Chance nicht ergreift. Es ist ein Bild für die Vertreibung des Menschen aus der Gegenwart Gottes, weil sie diese zweite Option gewählt haben, weil sie sich gegen Gott gerichtet haben. Man kann an dem Schicksal der Juden, diese Vertreibung kann man eigentlich ablesen, was passiert, wenn der Mensch sich gegen Gott entscheidet. Und dieses Bild sehen wir überdeutlich seit 2000 Jahren. Und jetzt geht es weiter. In Hesekiel zum Beispiel und in anderen Prophezeiungen heißt es, ich Gott werde euch aus allen Ländern sammeln und euch wieder in euer Land bringen. Auch das ist ein Hinweis an alle für diese oder auf diese zweite Chance. Es ist ein Bild der Eröffnung der zweiten Chance. Ihr habt mich zwar verlassen und ihr seid jetzt verstreut, ihr seid ferne von mir, das ist ja die Message, aber ich will euch wieder zurückholen. Ich habe diese zweite Chance bereitet. Und die Tatsache, dass die Juden tatsächlich 1948 wieder ihren Staat haben, ist, abgesehen davon, dass es super ist für Israel und die Erfüllung der Prophezeiung für Israel, ist es nochmal eine Bekräftigung, ja, das stimmt, ich gebe euch auch eine zweite Chance, ich gebe der Welt eine zweite Chance. Ich will euch zurückholen nach Jerusalem, dem geistigen Jerusalem, in die Gegenwart Gottes, das will ich. Und schließlich geht es noch weiter in Sacharja, aber auch in vielen anderen. Da heißt es, es soll geschehen an jedem Tag, dass ich Jerusalem zum Laststein für alle Völker machen werde. Alle, die ihn heben wollen, werden sich gewisslich daran wundreißen. Das erleben wir heute. Es ist erstaunlich, diese Prophezeiung. Erstens mal, dass Israel besteht und zweitens, dass da tatsächlich drumherum Völker sitzen, die Israel wegreißen wollen. Es ist doch wirklich bemerkenswert, dass das sich so darstellt. Aber es ist gleichzeitig wiederum ein Bild dafür, dass auch, ich sag mal, das geistliche Israel, das sind die Christen, dass denen widersprochen werden wird. Und wir erleben das heute vielleicht mehr denn je. Wir wissen, dass Christen verfolgt werden, aber wir wissen das nicht nur in, ich weiß nicht, in Korea oder im Irak oder sonst wo, sondern hier und heute. Kleines Beispiel am Rande. Und dann geht es weiter über die Bewohnung Jerusalems, will ich einen Geist der Gnade ausgießen und sie werden hinschauen auf den, den sie durchbohrt haben, Jesus Christus. Jetzt geht diese ganze Geschichte zu Ende. Bislang haben wir gesehen, Israel ein gewaltiges Bild für die ganze Welt, an dem Planeten Gottes. Jetzt ist das zu Ende und jetzt fokussiert sich das Bild wieder auf dieses Volk selber, für sie. Denn Israel wird diese zweite Chance auch ergreifen. Sie werden Jesus erkennen. Aber jetzt geht es nur noch um Israel. Ihr Job ist sozusagen zu Ende, diese zweite Chance, den Hinweis auf diesen Rettungsplan Gottes der Welt zu zeigen. Und schließlich heißt es in Joel und anderen, der Herr wird aus Zion brüllen, aus Jerusalem seine Stimme lassen hören, dass Himmel und Erde beben. Das heißt, es ist ein Bild für das Gericht über die Menschen, die auch die zweite Chance nicht ergreifen wollen. So viel zur Bedeutung Israels. Eine Predigt durch ein ganzes Volk 2000 Jahre lang an dem Planeten Erde. Mich hat das umgehauen, als ich das gesehen habe. Eindringlicher geht's nicht. Der Mensch steht heute vor der gleichen Entscheidung wie damals, als er es verbockt hatte. Und es ist in gewisser Weise ein Jammer, dass so wenige das sehen. Obwohl es so deutlich ist. Ganz kurz noch, und das ist eben typisch für diese IVCG-Vorträge, dass am Schluss dann gesagt wird, okay, wie geht es denn jetzt? Wie ist dieser Zugang zur zweiten Chance, die ja jetzt angeboten wird und dann auch noch durch das ganze Volk dargestellt wird? Ja, was mache ich denn jetzt? Wie kriege ich diese zweite Chance? Die Message ist, die Vergebung ist ein geistiges Geschenk. Ich hatte es letztes Mal auch schon gesagt. Und es kann nur mit geistigen Händen ausgepackt werden. Nicht physisch, nicht wie ein Weihnachtsgeschenk. Diese Vergebung ist geistig, also muss sie mit geistigen Händen ausgepackt werden. Und das ist der Glaube. Der Glaube ist Zugang zu einer Erfahrung dieser Vergebung. Der Glaube ist nicht das Ding per se. Für mich war das absolut wichtig, dass der Glaube nicht das Endprodukt eines Christen ist, sondern eine Voraussetzung für sein Christsein. Nämlich, und das kennen die meisten hier natürlich, wer die Vergebung seiner Schuld im Glauben auf sich persönlich bezieht, kommt zu der Erfahrung der Gemeinschaft mit seinem Schöpfer. Dann ist der Weg frei. Und es hängt letztlich damit zusammen, der Wille des Menschen ist für Gott die Barriere. Er tut nichts aus Liebe gegen den Willen des Menschen. Und wenn der Mensch sagt, ich möchte diese Vergebung haben und bezieht es auf sich im Glauben, da hat er seinen Willen geöffnet und dann gilt, was Jesus sagt in der Offenbarung, siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wer meine Stimme hört und auftut, zu dem komme ich, der wird diese Erfahrung machen. Ganz kurz Merkmale dieser Erfahrung, das geht jetzt aber mehr für Leute, die diese Erfahrung noch nicht haben. Was ist das? Das ist eine Wahrheitsempfindung. Kein Erleuchtungserlebnis, sondern was ganz Tiefes, Echtes, da wo man Wahrheit empfindet, da weiß man, ich habe diese Vergebung. Als das bei mir einsetzte, war ich der glücklichste Mensch der Welt und ich bin es immer noch tief innen drin. Ja. Draußen weint man manchmal, aber tief innen ist es eine wunderbare Sache, die immer abrufbar ist. Ich habe Vergebung, ich habe die Gemeinschaft mit Gott, ich habe ewiges Leben. Meist ist diese Erfahrung anfänglich kaum spürbar, ganz sanft, aber immer klarer und immer unmissverständlicher. Und der letzte Schritt ist dann, es ist einfach, um diese Erfahrung zu machen, ist einfach nötig, dass man den Willen öffnet. Das heißt, dass man sich entscheidet. Im Glauben die geistige Zusage der Vergebung geistig zu erfassen. Und ich sage immer, man kann das gedanklich machen, aber man meint wirklich, was man sagt, oder man meint, was man wirklich auf dem Herzen hat, wenn man sagt. Und dieses Erfassen der Vergebung durch Sprache, das heißt Gebet. Und das ist das Gebet etwa dieser Art, Herr Jesus, ich bekenne, dass ich Schuld auf mich geladen habe. Und das kann jeder von uns tun. Und ich bitte dich nun um Vergebung aller meiner Schuld. Und ich danke, dass meine Schuld nun vollkommen vergeben ist. So gut wie man kann, wenn es zum ersten Mal macht, dass man so gut wie man kann das erfasst im Glauben und führe von nun an mein Leben. Wenn man dieses Gebet im Glauben festhält, durch Bibellesen ernährt, nicht? Man will jetzt wissen, wer ist denn dieser Jesus, der für mich am Kreuz gestorben ist, und durch Gebet beatmet, dann kommt man zur Erfahrung von Millionen und Abermillionen Menschen seit 2000 Jahren. Als es bei mir einsetzte, dachte ich, was ist denn mit mir passiert? Mit mir ist was Besonderes passiert. Bis ich dann feststellte, nee, so besonders ist das gar nicht. Ne? Über Millionen und Abermillionen seit 2000 Jahren, unmissverständlich, konkret, wie gesagt, dort, wo man Wahrheit empfindet, weiß man, alles ist in Ordnung. Ich bin nach Hause gekommen. Ich bin geliebt von Gott, kompromisslos und ewig geborgen über den Tod hinaus. Dieses Angebot Gottes, unüberhörbar vermittelt durch Israel an den Planeten Erde, möge es von uns allen ergriffen sein oder ganz bald ergriffen werden, nicht? Von denjenigen, die es vielleicht noch nicht haben. Und wenn der eine oder andere sagt, ich möchte auch dieses Gebet sprechen, der kann gerne zu mir nach diesem Vortrag kommen oder zu Olaf Latzl. Es wäre nicht das erste Mal, dass wir gleich nach einem Vortrag einen ganz glücklichen Menschen oder sogar mehrere glückliche Menschen haben. Ich möchte noch ganz kurz zum Schluss darauf hinweisen, wenn Sie sich einreihen wollen in diese Missionsarbeit und es vielleicht noch nicht gemacht haben, wo Sie Menschen zu solchen Vorträgen führen, tragen Sie sich ein, die Zettel liegen da hinten, lassen Sie den Zettel liegen und nehmen Sie die Flyer gerne mit. Ganz herzlichen Dank für Ihre lange Aufmerksamkeit.
Ja, trink ein Schlückchen und dann wirst du vielleicht noch ein paar Fragen beantworten können. Erstmal lieben Dank dir soweit. Gibt es Fragen, Bemerkungen?
Frau Gebauer. Bei dem Leid, ich weiß es aus dem Gesundheitswesen, da gehört das Verlust des Urvertrauens ja auch dazu. Ja. Das ist ja auch richtig, ja. Fakt.
Das ist